Samstag, 19 Uhr. Es ist Zeit für einen Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Im Gegensatz zu allen anderen Medien haben wir uns diese Woche nicht einfach dem Hochwasser zugewandt, sondern gucken weiterhin nach München zum NSU-Prozess, wobei auch beim Hochwasser einiges über Nazi-Aktivitäten zu berichten wäre. Die NPD und ihre Jugendorganisation haben sich dort groß hervorgetan, extra T-Shirts gedruckt und wurden zum Lohn auch noch mit dem Magdeburger Bürgermeister handschüttelnd fotografiert. Aber zurück nach München. Diese Woche und auch letzte Woche hat ja Carsten Schulze ausgesagt. Darüber haben wir letzte Woche schon gesprochen unter juristischen Gesichtspunkten. Diese Woche wollen wir uns eher der Medienberichterstattung zuwenden. In der allerersten Woche wurde Carsten Schulze ja so dargestellt als so ein Opfer und beziehungsweise als ein sehr, sehr reumütiger Ex-Nazi, der jetzt aber sein komplettes Leben geändert hat, das Ruder rumgerissen und noch sehr, sehr doll unter seiner Vergangenheit leidet. Eine sehr tränenreiche Geschichte und die mit sehr, sehr viel Sympathie berichtet wurde. Es war von Jugendsünden die Rede, von pubertären Blödeleien, wie mal einen Dönerstand umzuwerfen, sämtliche Muster, die man aus den 90ern kennt, wo ja jegliche rechtsextreme Regung, also so sind Jugendliche eben, vor allem im Osten abgetan wurde, wird hier wieder aus der Mottenkiste rausgekramt und da sind sich die Medien zu nichts zu schade, um das zu entschulden. So, als dann Carsten Schulze zum ersten Mal aussagte und mehr so ein bisschen rumgedruckst hat und wieder auch eine tränenreiche Jugendgeschichte auspackte, wurden die Medien langsam ein bisschen ungeduldig, weil sie er doch nicht so ausgesagt hat, wie sie es gerne gehabt hätten. Das hat er dann letzte Woche nachgeholt, hat richtig ausgepackt und sprach unter anderem von davon, dass die Uwes ihm gesagt haben, sie hätten eine Taschenlampe in Nürnberg abgestellt, was jetzt mit einem Bombenanschlag in Nürnberg 1999 in Verbindung gebracht wird. So, wir haben ja letzte Woche hier in dieser Sendung über die juristischen Aspekte gesprochen und da auch schon angesprochen, dass es möglicherweise nicht genug ist, um nicht ins Gefängnis zu wandern, diese Aussage von der allerersten Aussagewoche. Und vielleicht ist im Gegensatz zur Medienberichterstattung, wo immer gesagt wird, ah, er sieht den Opfern ins Gesicht und alles tut ihm so leid und es brennt ihm total auf der Seele, was er gemacht hat, deswegen muss er jetzt unbedingt auspacken, dass vielleicht doch übers Wochenende die Anwälte ihm ein wenig ins Gewissen geredet haben, da mal ein bisschen mit Fakten um die Ecke zu kommen und er entsprechend jetzt mehr ausgepackt hat und sogar auch mal zugegeben hat, dass er sich mit NS identifiziert hat und so weiter und so fort. So, es bleibt also weiterhin abzuwarten, was dann noch kommt. Vielleicht gar nicht, man kann ja immer, hat ja immer so ein bisschen von mindestens so und so viel Toten durch NSU gesprochen. Und jetzt kommt es eben, kommen weitere Anschläge und so weiter ans Licht. So, das jetzt zur letzten Woche. Ich begrüße hiermit meinen Studiogast diese Woche. Hallo nach hallo. Berlin. Und genau, wir steigen direkt ins Gespräch ein nach der jetzigen Vorrede.
Wobei ich kurz zu Schulze noch sagen würde, das klingt ja alles so ein bisschen wie bei den Ärzten, bei der Schrei nach Liebe. Also er passt da ja auch einfach sehr gut in so ein Täterprofil, was in der Presse eh von ihm schon existiert. Alle waren froh, dass es der Angeklagte, der auspackt. Und der packt jetzt aus und erzählt natürlich auch, wie schwer seine Kindheit war und wie sehr irgendwie Teil des Ganzen war. Also wichtig wäre, glaube ich, zu sagen, dass mag, also das ist auf jeden Fall nicht, es macht auf jeden Fall einen Fehler zu dem, das so abzukaufen. So, es macht auf jeden Fall Sinn, da mal hinterzuschauen, was kommt da vielleicht bei rum. Das ist ein Unterstützer des NSU, der hat die Knarre mit dem Schalldämpfer drauf besorgt und ist jetzt der reuige Sozialarbeiter, der aus der Szene ausgestiegen hat. Also bitte, das ist einfach nicht so überzeugend.
Absolut. Und das ist ja aber immer bei so Gerichtsverfahren immer so die Entschuldungstaktik, eine schwere Kindheit. Und im Grunde wird auch gesagt, ja, der ist halt homosexuell, der hat sich halt in die Nazis verliebt und ist deswegen in die Szene reingerutscht. Also so ein Opfer seiner Sexualität. Also ist ja alles nur peinlich, dem das so abzukaufen. Und da wird einfach auch so entschuldet und als schwierige Jugendsünde abgetan, dass er eben den dreien diese Waffe besorgt hat. Also geradezu absurd, aber es ist natürlich zu überlegen, warum das gemacht wird, weil vielleicht soll das auch als Beweis dafür, dass die Gesellschaft in Deutschland halt funktioniert, dass Nazis nach ihrer Jugendsünde des Naziseins auch richtige, tolle Bürger von Deutschland werden können, die überhaupt nichts mehr damit zu tun haben, dass sich die Leute ändern können, dass das Nazitum eben doch nur eine Jugendsünde ist und dass man eben, ja, dass diese Gesellschaft zur Rehabilitation eben funktioniert.
Und da wäre aber doch immer wichtig zu sagen, warum packt er denn jetzt aus, wo er vorher eingefahren wird, wo er angeklagt wird? Da fällt es ihm plötzlich leicht zu sagen, alles total schlimm für mich und vielleicht war es ja die Knarre, die ich besorgt habe, die, naja, und packt aber die ganze Zeit vorher nicht aus. Einfach.
So, absolut.
Als zweites Thema haben wir Krokus, oder?
Ja, genau. Der Bundestagsuntersuchungsausschuss ist nochmal aus dem Verdeck wieder aufgetaucht, weil es ja diese neue Faktenlage aus Baden-Württemberg gibt, rund um die V-Person Krokus. Und es gab jetzt nochmal eine geheime Sitzung diese Woche und dieser ganze Themenkomplex ist so verworren wie interessant, würde ich sagen.
Unbedingt. Also Krokus, das ist eine offensichtlich nicht ganz einfache Quelle. Krokus ist eine Person, die von sich behauptet im Umfeld oder von sich ganz lange behauptete, im Umfeld der Nazi-Szene in Heilbronn am Start gewesen zu sein, die E-Mails an NSU-Untersuchungsausschussmitglieder, an Zeitungen und den Verfassungsschutz Stuttgart geschickt hat. Und zwar so viel, dass da von einem Bombardement gesprochen wurde in einem Interview. Die Quelle wurde also erstmal nicht so richtig ernst genommen. Jetzt bestätigte sich kurz vor Ende des NSU-Untersuchungsausschusses, dass das Verfassungsschutzamt, ja, die Quelle Krokus gab es. Und danach wurden die Akten angefordert. Diese Akten, man kann nur unken darauf hin, tauchten nach der letzten Sitzung, nachdem der NSU-Untersuchungsausschuss seine Arbeit erstmal in diesen Plenar eingestellt hatte, kamen diese Akten erst an. Nun gab es diese Geheimsitzung, um über die nochmal zu verhandeln. Und das Setting ist das folgende: Es gibt Petra Sengha, heißt die, die versteckt sich jetzt wohl mit ihrem Mann in Irland und ist überall als Quelle für die Polizei und später für den VS aufgetreten, weil eine Freundin von ihr mit so einem NPD-Typi zusammen war. Und da ist sie, es gibt so eine Glaubwürdigkeitsskala und innerhalb der Geheimdienste des VS und zwar von F bis A. F ist nicht glaubwürdig, A ist die super Top-Quelle. Da hat sie es innerhalb kürzester Zeit auf das Level B geschafft, hat also regelmäßig und gute Informationen geliefert und sagt dann Folgendes. Sie hätte in Kontakt mit Nelly R., weißt du da den Namen?
Nee, aber die war ihre Friseurin, wo sie alle 2 Wochen war und da haben sie immer mit der Quelle, also beziehungsweise mit den Informationen dann zum Verfassungsschutz und Nelly R. war wohl sehr gut vernetzt in Baden-Württemberg, in der Nazi-Szene.
Ich glaube, die sollte für die NPD in den Landtag gehen. Und die erzählt also in der Woche nach dem Kiesewetter-Mord, dass sie gerade über Krankenschwestern ausspähen, was mit dem zweiten Kopf ist,
Martin A.
Mhm. Ah, andersrum. Der wiederum war ja nur angeschossen worden und sie wollten überwachen, ob der aussagen kann, was ihm passiert ist und ob der identifizieren kann, wer das war. Das ist natürlich eine krasse Information. Also offensichtlich gibt es damals schon aus der Nazi-Szene Interesse an genau diesem Mord, der ja nicht mit der üblichen Waffe des NSU, mit dieser Cesca gemacht wurde, sondern mit einer Radom, glaube ich. Der also ein bisschen rausfiel und bereits in der Woche danach liefert also diese Quelle Krokus, so dass alles stimmt, die Information, der Mord ist aus der rechten Szene, die interessieren sich dafür. Das fehlt bisher komplett. Als jetzt der Untersuchungsausschuss getagt hat, sind die über ein paar weitere Sachen gestolpert. Also erstmal kommen diese Akten sehr spät. Dann überlegen sie diesen Oettinger. Das ist ein Deckname von der Führungsperson von Krokus. Da steht unter anderem drin, das LKA wollte den interviewen und durfte das aus rechtlichen Gründen nicht. Und Spiegel Online schreibt davon, dass die Behörden, BKA und VS, sich gewehrt hätten, Widerstand geleistet haben, versucht haben zu verhindern. Ich glaube, der Wortlaut ist, mühten sich, den Untersuchungsausschuss vor einer Vorladung abzubringen.
Unglaublich.
Ja. Was ja auch wieder unser Bild bestätigt, was wir von diesem Untersuchungsausschuss entwickelt haben, nämlich diesen die Apparate als der große Gegenspieler jeglicher Aufklärung. Ne? Also da wird in die Beine getreten, wo es nur geht. Im Vorgespräch sagtest du ja, geben eh nur zu, was ihnen eh vor die Füße fällt. So ja jetzt auch mit Krokus. Diese Akten tauchen jetzt plötzlich auf, die sind nicht eingereicht worden. Zur Erinnerung, in Baden-Württemberg gibt es ja auch keinen Untersuchungsausschuss. Es gibt nur diese Ermittlungsgruppe Umfeld. Ist die eigentlich fertig? Hat die mal einen Bericht? Weiß man gar nichts zu. Und Baden-Württemberg ist aber, und das hatte der grüne Wieland mal gesagt, das ist der weiße Fleck auf der NSU-Karte im Sinne von, man weiß eigentlich nichts, obwohl da so viel ist. In Heilbronn kauft Tino Brandt ein Haus, der KKK in Schwäbisch Hall, wahrscheinlich dieser Honeypot des VS, auch alles total unklar, man weiß eigentlich gar nichts und dann wird die Kiesewetter da erschossen. Das ist alles super, super unklar. Auch super unklar, weil ja auch es vier Zeugenaussagen über Täter gibt. Die haben alle malen lassen, wie sahen denn die Leute aus. Es gab ja dieses Bild von einer Person mit blutverschmierter Hose, glaube ich, die da weggelaufen ist vom Tatort und eventuell zu einem Paar ins Auto gestiegen ist. Alles sehr unklar. Das Witzige von diesen vier Bildern, oder das Tragische vor allem, von diesen vier Bildern sieht keines aus wie Böhnhardt oder Mundlos.
Das ist halt die Frage, ob es da vielleicht noch mehrere Täter, wie auch immer, gab. Gerade der Mord an Kiesewetter ist ja bis heute der rätselhafteste, wurde ja mit allerlei in Verbindung gebracht. Zum einen mit diesem Dorf, wo sie gelebt hat, wo eben auch NSU-Mitglieder gelebt haben. Und zum anderen eben auch damit, dass sich eben drei Polizisten aus ihrer Einheit eben in diesem Ku Klux Klan auch bewegt haben in Baden-Württemberg. Und gerade deswegen wäre es eben auch wichtig, gerade nach Baden-Württemberg zu schauen, aber das passiert halt nicht so richtig. Ich meine, nach Auffliegen oder Selbstenttarnung von NSU wurden wohl so und so viele Fälle nochmal neu aufgerollt, um zu schauen, ob noch weitere dem NSU zugeschrieben werden können. Und rein zufällig waren es dann doch nur die eben in diesem Video auch auftauchen und plötzlich gibt es halt noch viel mehr Fälle und das kann man sich natürlich schon fragen, wie doll ermitteln die Behörden überhaupt richtig und wann sagen sie einfach, wie gesagt, schon einfach nur das, was sie sagen müssen, nur um dann auch zu sagen, ja, ist nicht so schlimm. Also diese Woche wurde die 129er-Liste im Grunde auf 500 Leute hoch gerechnet, also 129 Leute waren im Umfeld von NSU, da gibt es diese Liste und jetzt kommt so en passant im Nebensatz raus, wir haben doch 500 Leute überprüft, das so als Neuigkeit sozusagen und dann wird halt nur gesagt, ja, ist aber nicht so dramatisch, wie es jetzt dargestellt wird, also so kleckert sich die Faktenlage rund um NSU im Grunde zusammen, dass eben immer was rauskommt, das verharmlost wird, dann kommt doch raus, ist doch ziemlich gravierend, vielleicht müssen wir da mal nachgucken. Insofern, man sieht es ja auch daran, dass sich der Bundestagsuntersuchungsausschuss diese Woche wieder ransetzt an diesen Fall Krokus, dass die Arbeit des Untersuchungsausschusses, egal was da auch die Abgeordneten, die da drin sitzen, behaupten, einfach noch nicht abgeschlossen sein kann, weil einfach nach und nach immer mehr Sachen ans Licht kommen und dass einfach die Arbeit weiterverfolgen müssen. Und gerade Baden-Württemberg ist dafür ein gutes Beispiel, weil alle Untersuchungsausschüsse, wie wir letzte Woche auch schon mit Katharina König besprochen haben, können nur in ihren jeweiligen Bundesländern an die Akten ran. Nur der Bundestagsuntersuchungsausschuss kann die Akten aus ganz Deutschland anfordern und betrachten. Das heißt, Baden-Württemberg wird ein weißer Fleck bleiben, wenn es dort keinen Untersuchungsausschuss gibt und der Bundestagsuntersuchungsausschuss seine Arbeit abschließt mit dem Abschlussbericht. Das muss man einfach mal so sagen. Aber auch andere Linke sind nicht untätig, sich dem NSU zuzuwenden. In Berlin finden jetzt im Moment die linken Buchtage 2013 statt und da wenden sich allerlei Veranstaltungen eben auch dem NSU zu. Unter anderem eben gestern am Freitag, den 14.06., gab es eine Veranstaltung mit Wolf Wetzel, auf der uns einige wichtige Punkte an dem ganzen NSU-Komplex nochmal klar geworden sind. Du warst da. Was ist denn zu der Veranstaltung erstmal zu sagen?
Das war ganz spannend. Ich kannte Wolf Wetzel gar nicht, hatte den Namen gelesen. Ich glaube, in der Jungle World war mal ein relativ uninteressanter Artikel von denen zum NSU. Bin da einfach hin und dachte, genau, und ich glaube, es ist wichtig, das auch so zu erzählen aus einer persönlichen Perspektive, denn ich saß da in den Schwarzen Rissen, so einem linken Buchladen in Berlin, und dachte, aber dass die Quelle habe ich ja anders in Erinnerung, oder naja, das ist jetzt aber sehr sportlich ausgelegt, da, ob der da noch eine Quelle hat, bis zur Diskussion, und in der Diskussion kam dann raus, der Typ hat auch schon bei so bei KenFM, das ist so ein Verschwörungstheoretiker und Antisemit, arbeitet jetzt eng mit Elsässer zusammen, hat zuvor ist aus dem BRB geflogen, also hier aus dem öffentlichen Rundfunk, wegen seiner Sendung und dem Mist, den er erzählt hat, und den Muslimmarkt, noch bekannt vielleicht durch die Kontroverse mit Benz, der den auch schon mal ein Interview gegeben hat, mit denen hat er sich auch hingesetzt, der Wetzel, krasse Antisemiten, und darüber wurde diskutiert, und dann wurde mir nochmal so klar, wie nah oder wie wichtig dieser Punkt ist, an den Fakten zu bleiben. Denn der Wetzel, der macht sich das einfach. Der redet eigentlich die ganze Zeit einfach über den Staat, und der Staat macht hier und der Staat macht da, und so liest er seine Sachen aus. Das ist ja auch alles in Ordnung. Aber er geht dann immer einen Schritt zu weit, und er interpretiert dann eine Quelle nicht das, was passiert ist, sondern das, was da auch drin stecken könnte. Und dann sind wir natürlich ganz, ganz, ganz schnell bei gar nicht so unglaubwürdigen, aber halt nicht belegbaren Theorien. Und das hat natürlich eine Gefahr, nämlich genau auf dieser Messerschneide zu den Verschwörungstheorien stellt sich ja die Frage, wie kann eine Linke vernünftig etwas aufarbeiten, was aus Geheimdienstakten besteht, wo wir auf den Großteil des Wissens gar keinen Zugriff haben. Wir wissen, wir kriegen ja nicht mal die Akten, noch kriegen wir überhaupt auch einen Einblick, was dahinter passiert ist, also was stimmt denn überhaupt. Wir haben das ja gerade bei diesem Fall von der Petra Senghar, hier Krokos. Laut Akte ist die erst seit Juli 2007, also nach dem Anschlag auf die, oder nach dem Mord an der von Michelle Kiesewetter, ist die überhaupt erst aktenkundlich erwähnt. Die behauptet aber, sie ist seit 2006 als V-Frau tätig. Wer hat denn da recht? Wissen wir auch da schon so nicht mit Einblick in die Akten an der Stelle. Ansonsten haben wir die ja gar nicht. Wir haben einfach nichts. Und das, so verlockend das sein mag, eben zu denken, oder Sachen, die man eh vermutet, da drin zu sehen, so können wir, glaube ich, keine Aufklärung dazu führen. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, immer alle Wenn und Abers im Hinterkopf zu haben und zu versuchen, das, was wir jetzt schon finden, was wir jetzt belegen können, das irgendwie zu debattieren, damit umzugehen, aber eben nicht die steilsten und spannendsten Behauptungen, die man mal so hat. Also, ne, der Wetzel landet natürlich sofort bei Gladius, Stay Behind und ähnlichen Organisationen. Das mag alles stimmen. Es ist aber, solange wir irgendwie keine Fakten dahinter stehen haben, bringt uns das gar nichts, sondern befriedigt höchstens eben die Hoffnung auf eine ganz doll verworrene, verschworene, gemeine Geheimgesellschaft, gegen der wir uns gegenüberstehen.
Und jegliche Fakten zu NSU sind ja schon krass genug. Also allein diese Faktenlage lässt einen ja schon vor Entsetzen verstummen. Wozu dann noch die große Verschwörungstheorie draus basteln, wenn so die Faktenlage, die man schon hat, so enorm ist, dass man das erstmal fassen und einordnen und analysieren muss. Da braucht man sich gar nicht so den Verschwörungstheorien zuwenden. Im Grunde muss man sagen, ist alles fast viel unglaublicher und schlimmer gekommen, als man am Anfang angenommen habe. Also das kann ich so sagen. Als 2011 die Selbstenttarnung des NSU stattfand, hat man ja viel spekuliert, und viele Fakten, die jetzt inzwischen am Tageslicht sind, gehen weit darüber hinaus, was man sich damals so überlegt hat.
Genau. Und ich glaube, es ist auch einfach generell auch eine kluge Einstellung, genau diese Lücke, dieses Loch, dieses Nichtwissen immer mitzudenken. Weil nur weil Zeuge XY das sagt, heißt überhaupt nicht, dass das passiert ist. Genau wie umgekehrt, das nicht zu wissen auch nicht bedeutet, dass etwas nicht passiert ist. Und ich glaube, genau das ist der schmale Grat, auf dem sich gerade auch eine Linke, die wirklich was davon will, also die Aufklärung will, die auch verstehen und auch natürlich auch Folgen ziehen will, die darf es sich nicht zu leicht machen und die darf nicht in eine Richtung losrennen und sich da dann gemütlich aussitzen.
Absolut.
Trotzdem kam da eine sehr wichtige Forderung, die ich hier auch nochmal stark machen will. Und zwar sagte der Wetzel am Ende, die einzige oder die Folge, die für ihn am meisten Sinn macht aus dem Ganzen, und da bin ich auf jeden Fall wieder d'accord mit ihm, war, die Akten müssen raus. Und weil das nicht geht, weil das Geheimakten sind, weil es ja auch so Klassiker gibt, wie zum Beispiel diese Überwachungsprotokolle durch den Verfassungsschutz, also 98, als das Trio überwacht wurde, die dann nicht öffentlich, also die sind so geheim, dass der Richter die nicht sehen darf oder nicht aufgrund von denen urteilen darf und deswegen keine Hausdurchsuchung beantragen darf. Dieser ganze Schmarrn zeigt ja schon ein Problem und deswegen meint er, die Folge müsste eigentlich ein Aufruf zum Geheimnisverrat sein. Und das passt ja ganz gut. In Hamburg gab es die allein schon NSU-Veranstaltung, die ist, glaube ich, auch bei Freie Radios und auf jeden Fall im Internet zu finden als Download mit Katharina König. Und da erinnere ich mich an die Diskussion, da war stark gemacht worden, dass ältere Linke in Jena gar nicht verstanden haben aus ihrer Sozialisation, dass nicht irgendwann sich die Leute getroffen haben und die VS-Behörden gestürmt haben, um die Akten zu sichern, damit die eben nicht geschreddert, vernichtet etc. werden. Das ist jetzt aus meiner Sozialisation so nicht sofort verständlich, aber oder verständlich schon, aber bin ich in dem Moment nicht so drauf gekommen mit so einem Gefühl von, hä, ist eh alles auf Computern, wenn die wollen, ist es weg, da komme ich eh nicht ran. Aber die Forderung, dass das zugänglich sein muss, dass eben jemand anders als irgendwelche Ermittlungsausschüsse sich das angucken können, das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige. Und die Folge davon und der aktuelle Weg wäre natürlich Geheimnisverrat, wären Leute in den Untersuchungsausschüssen müssen auspacken, müssen den Kram weitergeben. Das ist natürlich ein Gesetzesbruch. Ich glaube, bis zu 5 Jahre kriegt man dafür, aber als Folge von einem Geschehen von dieser Tragweite müssen Sachen raus und ich glaube, da hat er total recht.
Absolut. Genau, aber klar geworden bei der Veranstaltung ist doch auch noch so ein gesellschaftlicher Punkt, oder?
Nee, eben nicht. Das ist ja das Spannende. Der Wetzel macht alles einfach mal in Richtung Staat auf. Der sagt, ja, Postnarzissmus, schön und gut, aber das wissen wir doch auch alle. Und das halte ich für einen Fehlschluss größten Maßes. Das wissen eben nicht alle. Das wissen auch in der Linken, auch wenn das alle immer vor sich hin postulieren, eigentlich gar nicht alle, wo wir uns gerade befinden und was gerade passiert. Und ich glaube, das ist auch der wesentlich wichtigere Punkt, wenn man sich angucken will, was ist passiert. Dann reden wir nicht. Oder ich würde immer denken, na klar gibt es staatliche Interessen und es gibt Interessen von verschiedenen Leuten. Man muss sich das auf jeden Fall als Gemengelage angucken. Eine einzelne Person mit rechten Gedankengut macht oder mit Hass auf MigrantInnen macht natürlich einen Unterschied zum Gesamtkonstrukt. Genauso wie ein Bulle, der plötzlich auspackt, einen Unterschied macht oder der wirklich die NSU-Leute packen wollte, einen Unterschied macht. Zu Leuten, denen alles egal war und die zum Beispiel auf die Adressliste draufschreiben, nicht wichtig für die Ermittlungen. Das sind alles kleine Schritte, in denen sich ganz viel abspielt und der Hintergrund davon ist natürlich Postnarzissmus, ist postnarzistische Gesellschaft, ist die deutsche Gesellschaft, die sich ja auch nicht nur da als rassistische zeigt. Und ich glaube, auch da muss auch weiter ganz doll ein bohrendes schmerzhaftes Reingehen der Linken sein, weil das macht ja sonst auch keiner. In diesem NSU-Untersuchungsausschuss ist nicht die Folge, stimmt, wir leben in einer krass rassistischen Gesellschaft, na klar suchen die Bullen erstmal in Richtung Kriminalität von der türkischen Mafia, anstatt nach Nazis zu suchen. Inwieweit das bewusst, unbewusst, wie auch immer funktioniert, inwieweit das in so einem Konglomerat aus, die Medien schreiben auch, das ist so, die Bullen finden, das ist so, die Cops, das ist mir ehrlich gesagt Wumpe, aber der Punkt ist halt so ein bisschen klar. Und das schließt überhaupt nicht aus, dass sich Leute auch organisieren oder dass dass es ein aktives Nutzen der Nazis, der Geheimdienste gab durch dieses V-Leute-System oder umgekehrt, dass in den Geheimdiensten Sachen auch gepusht wurden. Also noch ist ja überhaupt nicht klar, warum das Trio so gut im Untergrund durchstehen konnte, also Untergrund in Anführungsstrichen, wo kam da beispielsweise Hilfe her? Wer weiß, ob das nicht wirklich auch so eine Honeypot-Geschichte war, um an Informationen über andere Netzwerke zu kommen. Das mag ja alles sein, sagt aber trotzdem ist der interessant oder ist ein wichtiger Punkt dabei die Gesellschaft und die fällt mir auf jeden Fall viel zu oft raus.
Absolut, weil dann müsste sich ja in Deutschland auch was ändern oder müsste sich ja gesellschaftlich was ändern und den Schuh möchte sich dann niemand anziehen. Am allerliebsten sind den Leuten so Einzeltäter und Täterinnen oder Leute, die sich gebessert haben, die man irgendwie noch wieder in die Gemeinschaft mit reingeholt hat. Aber dass das irgendwas Gesamtgesellschaftliches sein könnte, wird manchmal, wenn überhaupt angedeutet, aber dann ganz schnell geplättet, weil dann müsste man ja über Grundsätzliches reden und das ist, also ich meine, da würde man wahrscheinlich von der Mainstream-Presse auch zu viel verlangen. Solche Artikel gibt es manchmal als Kommentare und so weiter und so fort, aber die werden für mein Gefühl durch viel Geschnatter von gruselig, der Teufel und eben das NSU als das böse Außen, was mit Deutschland nichts zu tun hat. Und so Human Interest, wer hat wann wie geweint, wer sieht wie aus, Gelaber einfach überdeckt. Also jetzt nicht absichtsvoll, sondern das ist so der Effekt von dem Ganzen, was da auf einen einstürmt. Und wird natürlich auch die Leserinnenschaft mehr interessieren, was Beate Zschäpe dann und dann getragen hat, wie sie ihre Haare geföhnt hatte, als dass sie von ihrer Zeitung ins Gesicht geschrieben bekommen, ihr seid das auch, ihr seid auch Rassisten, ihr seid Deutschland, ihr müsst euch diesen Schuh mit anziehen. Also so ist es halt leider. Und deswegen probieren wir das samstags 19 Uhr wenigstens zu tun.
Aber es ist ja auch klar, warum das nicht funktioniert, ne? Also auch wenn man sich die politische Ebene anguckt, damit ist natürlich kein Wahlkampf zu gewinnen, damit ist kein Ministerposten zu holen oder irgendwas mit einer Kritik an Deutschland. Das heißt, die reden ja auch alle, also die Högel von der SPD, ich bin ja vom Stuhl runtergefallen, die sagt die ganze Zeit, der NSU-Untersuchungsausschuss, das war die beste Antwort der Demokratie auf den NSU. Also als gäbe es eine beste Antwort auf den NSU, das ist ja schon mal irgendwie abwegig, aber auch so, ja, und wir haben so toll aufgeklärt. Wenn man dabei bleibt wie wir, da ist ja kaum was aufgeklärt, da sind super viele Sachen angerissen, das sehen wir ja auch, und da geht total viel. Aber eigentlich hat man noch gar nicht richtig angefangen aufzuklären. Und wie nah da aber auch so eine gesellschaftliche Verbindung ist, sieht man ja unter anderem daran, dass in dieser Abschlusssitzung dann die Polizei total im Zielfaden ist, ne? Dass gesagt wird, in der Polizei gibt es Organisation, Kasernenhofton, da gibt es rechte Einstellungen. Damit man bloß nicht von Gesellschaft reden muss, hat man dann wenigstens nochmal auf der Polizei rumgehackt. Das ist natürlich total richtig, aber das eine geht halt auch nicht ohne das andere. Und genauso ist es dann aber, wenn die Expertinnen eingeladen und da sitzt halt diese Sozialwissenschaftlerin und die sagt, eigentlich sagt die Gesellschaft, ne? Die sagt hier und Moderne und da gibt es dann irgendwie verschiedene Umgänge und Interpretationen. Ja, aber Folgen hat das natürlich gar keine. Also außer es gibt jetzt dann irgendwann dieses Institut wahrscheinlich.
Ja, auch Deutschland drückt immer nur das raus, was es rausrücken muss und dann wird es klein gemacht, genau wie die Behörden. Jetzt, das kann man mal so als Randgag an dieser Stelle bringen.
Genau. Wir bleiben dem Ganzen auf jeden Fall auf der Schliche. Du sagst eben schon Samstag 19 Uhr. Wir gucken uns jetzt gleich. Ich glaube, ihr verpasst die alle, oder? Das hier wird erst abends gesendet. Wir sagen trotzdem, was wir uns angucken. Vielleicht kriegen wir von irgendwas einen Mitschnitt. Jetzt um 16 Uhr schauen wir uns gleich Andreas Speit, Andrea Röpke, Blut und Ehre, Geschichte und Gegenwart rechter Gewalt in Deutschland an. Um 18 Uhr Fritz Burschel und Kerstin Köditz über den Sammelband Schreddern, Spitzel, Staatsversagen, rechter Terror und Behördenkumpanei, Rassismus aus der Mitte von.
Ja, unter anderem von Bodo Ramelow rausgegeben. Sehr empfehlenswert an dieser Stelle. Verschiedenste Kapitel NSU aus ganz verschiedenen Perspektiven betrachtet. Das nur sehr schnell eingeworfen.
Und danach geben wir uns die Podiumsdiskussion, denn das kann gut sein, dass ihr davon nächste Woche was hört. Kerstin Köditz, Eike Sanders und Andreas Speit diskutieren zu rechter Terror, der NSU, staatliche Aufklärung und linke Analysen. Moderieren tut das Heike Kleffner, also auf jeden Fall, was NSU angeht, alles Leute, die sich da intensiv mit beschäftigen. Mal gucken, ob wir davon neue Inputs kriegen oder auch wieder genervt sind und dann hier halt rummeckern.
Ja, aber das Ganze zuhören nächste Woche, Samstag, 19 Uhr. Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU und natürlich auch immer zum Runterladen auf den MP3-Player oder auf dem Telefon mitzunehmen. Im Podcast bei freie-radios.net oder eben auf der FSK-Homepage zum Runterladen. Immer möglichst schnell von uns ins Netz gestellt. Bis nächste Woche.
Tschüss.